ist der Podcast von Crossmedia Buch Berlin. Ich bin Adelheid Seldmann. In der dritten Folge wird es um analoge und digitale Kultur und eine Begründung des digitalen Formates des Crossmedia Books gehen. Unsere Crossmedia Books sind bei Apple Books und Amazon Kindle auf den Webseiten gelistet als zum Beispiel interaktive Bücher. Es sind also keine reinen E-Books, keine Audiobooks und keine Literaturfilme oder Videos. Interaktiv muss dabei bedeuten, dass es sich um Bücher in einem neuen Format handelt, das alles dies beinhaltet. Die Wiedergabe von poetischen Texten im E-Book-Format, deren Einsprache als Audiofiles, die Unterlegung der Audiofiles mit Musik, das Hinzufügen von Fotobildern und Videos und zusätzlich assoziierte Kommentare und Erläuterungen. Es geht damit um eine komplex ausgestattete Präsentation von Poesie, wie sie seit mindestens 2021 mit den Programmen von Apple und Amazon möglich ist. Allerdings fehlt im Format des Crossmedia Books gerade eben wegen seiner komplexen Programmatik bisher eine passende und aktuelle Platzierung auf den Webseiten der Plattformen. Es muss uns jetzt darauf ankommen, dieses Format mit seinen vielfältigen Möglichkeiten bekannt zu machen. Das neue Format des Crossmedia Books ist eigentlich ein sehr altes. Es ist belegt, dass zum Beispiel im China des 2. Jahrhunderts bereits in Schriftform vorhandene poetische Texte gesungen und getanzt vorgetragen wurden und für sie Bildformationen vorhanden waren. Eine solche komplexe Darstellung von Poesie war üblich. Sie war keineswegs nur spielerisch unverbindlich, sondern auch gesellschaftskritisch bzw. herrschaftskritisch. Das Gleiche gilt für die Poesie des Mittelalters, für die Lyrik des Walter von der Vogelweide zum Beispiel und andere. Das heißt, die Begrenzung des poetischen Textes als gedruckt gelesener geschieht erst in der Neuzeit. Sie ist damit nur wenige Jahrhunderte alt. Und im 21. Jahrhundert mit den neuen digitalen Möglichkeiten können und sollten die alten komplexen Präsentationsformen auf einer neuen Ebene wiederhergestellt werden. Was aber verändert sich poetisch und ästhetisch durch die digitale Neuformation gegenüber den historischen Formen der Darstellung? Inwieweit überschneidet das alte Analoge sich mit dem digitalen Neuen? Und auch, was ist dennoch grundsätzlich anders? Welche Differenzen gibt es? Die gesellschaftliche Wirklichkeit hat durch die digitale Revolution sich in wenigen Jahrzehnten so sehr verändert, dass wir uns heute inzwischen schwer vorstellen können, wie sich noch 1990 der Alltag gestaltete. Wie war das noch, als nicht fast jeder ein Mobiltelefon ständig bei sich trug und damit zu Bett ging und morgens den Tag begann? Videokonversationen waren nicht vorstellbar. Bestenfalls kamen sie in Science-Fiction-Romanen oder Filmen vor. Diese durchgreifenden Veränderungen vollzogen sich zwar nicht in allen Bereichen und nicht in allen Ländern der Erde gleichzeitig und gleich heftig. Dennoch sind sie erheblich und vieles sehen wir heute mit ganz anderen Augen als noch vor 30 Jahren. Sie betreffen, das ist nicht zu leugnen, alle Bereiche des kulturellen Handelns, vor allem den der Kommunikation. So lesen wir meistens Texte, Nachrichten und Magazine auf dem Mobiltelefon oder dem Tablet-Computer. In den sozialen Medien bestimmen Apps wie Twitter, WhatsApp und Instagram den gesellschaftlichen Dialog. Ist das Lesen von gedruckten Büchern, wie sie in der Gutenberg-Ära möglich und üblich war, damit überfällig und überholt? In jedem Fall. Gedruckte Zeitungen und Magazine gibt es inzwischen nur noch wenige und in kleinen Auflagen. Und davon, dass Bücher vor allem, weil der Zugriff sofort erfolgen kann, online heruntergeladen werden, nehmen die Leser gerne Gebrauch. Dagegen haben wiederum Autorenlesungen nicht nur von poetischen Texten Konjunktur. Das Vorlesen in einem Event, begleitet von Diskussionen bei Getränken und Speisen, wird in jedem Fall inzwischen dem einsamen Lesen vorgezogen. Ist das nicht ein wirklicher Gewinn? War es nicht sowieso eine Verarmung der Präsentation von Literatur im gedruckten Buch, die man jetzt nachträglich nur bedauern kann? Allerdings, es gibt vor allem in der Bildungselite auch ein Beharren auf alten, vertrauten Gewohnheiten. Dabei ist es fast unmöglich und in jedem Fall unsinnig, das weitreichende kreative Potenzial der Videos, der Bilder und Texte in den neuen Medien zu übergehen oder zu leugnen. Ebenso ist die Bedeutung und Wirkung der Apps weitreichend und offensichtlich. Wurden vor allem von den Älteren die Möglichkeiten und Bedingungen einer digitalen Kultur noch nicht in seiner Essenz begriffen? Um dies zu klären und die Entwicklung der Digitalität als Kulturrevolution zu begreifen, macht es Sinn, den prinzipiellen Unterschied zwischen digitaler und analoger Präsenz und Präsentation zu klären. Eine analoge Erfahrung ist es, wenn ich zum Beispiel am Strand sitzend auf das Meer schaue und am Horizont die Sonne untergeht. Ist für mich dann nicht die Erde eine Scheibe? Die Sonne bewegt sich und der Horizont markiert die Linie, hinter der sie verschwindet. Die Sterne leuchten in fester Formation. Dass Kopernikus im 16. Jahrhundert erkannte, dass das ebenso nicht stimmt und dem geozentrischen Weltbild widersprach, ist der entscheidende Schritt weg von einem rein analogen Denken. Das Offensichtliche lässt sich begreifen. Es entspricht der persönlichen, direkten Erfahrung. Die Erkenntnisse der mittelalterlichen Wissenschaftler dagegen, die in der Folge immer differenzierter bestätigt werden, verlangen eine Übersetzung hin ins Abstrakte. Das Gleiche gilt für die Erfindung der Uhr und ihre mechanischen Möglichkeiten der Zeitmessung. Die analoge Sonnenuhr wurde ab dem 13. Jahrhundert durch eine mechanische Uhr und damit eine neue Art der Zeitmessung ersetzt. Von da an wurde die Zeit anders gemessen, als es eigentlich der persönlichen Erfahrung entspricht, nämlich abstrakt. Denn während ich subjektiv eine Stunde entweder als unendlich lang erfahren kann, zum Beispiel auf einen Zug wartend, oder sehr kurz, weil ich unter Druck etwas fertigstellen muss, misst die Uhr immer gleich. Das Abstrakte der Zeit wird dem Konkreten des Lebensablaufes übergestülpt. Auf dem Weg hin zu einer kulturellen Abstraktion spielt auch die neue Erfahrung der Geschwindigkeit eine Rolle. Auf dem Pferd reitend sind nicht nur die Mongolen im Mittelalter schneller gewesen. Das war noch eine analoge Erfahrung. Mit der Erfindung der Eisenbahn und dann später des Autos und Flugzeugs ergeben sich Möglichkeiten einer schnelleren Bewegung, als es den Körpern der Menschen bislang erfahrbar war. 200 Pferdestärken im Auto überfordern sehr viele mit bösen Folgen und im Flugzeug müssen die Menschen sich anpassen an abstrakte Schnelligkeit. Eine weitere geschichtsträchtige und bahnbrechende Erneuerung in Richtung Abstraktion erfuhren die Menschen durch Boole, der 1860 mit der nach ihm benannten Boolschen Algebra den entscheidenden Schritt vollzog, ohne den Digitalisierung nicht denkbar gewesen wäre. Während im Analogen die 10 Finger die Konkretion des Zahlensystems jedem zugänglich machen, kodierte er Zahlen in Abfolge von 0 und 1. Damit war das Bit erschaffen und es war dann nur ein kleiner, eigentlich einfacher, dennoch entscheidender Schritt, diese Information elektrisch umzusetzen in positive und negative Polung. Der Prozess der Digitalisierung konnte beginnen. So einfach das klingt, hier verkürzt dargestellt, so weitreichend und revolutionär veränderte dies die Kultur der Menschheit. In Eine kurze Geschichte der Digitalisierung schreibt Martin Burkhardt über die sogenannte Boolsche Formel. Wenn ich gesagt habe, die Boolsche Formel traf mich wie ein Blitz, so folgte dieser Erleuchtung die Verwunderung, dass auf den Blitz kein Donnerschlag folgte, sondern ein andauerndes, in diesem Andauern geradezu ohrenbetäubendes Schweigen. Denn obschon mich dieses Gedankenbild, diese Formel, seitdem wie ein Leitstern begleitet, bin ich noch niemandem begegnet, der sie mit jener Selbstverständlichkeit aufgenommen hätte, mit der man auf die Marotten eines guten Bekannten reagiert. Tatsächlich dauert dieses Schweigen bis heute bei allen an, bei denen Digitalisierung noch immer auf höchste Skepsis stößt. Sie möchten sich weigern oder sind unfähig, diesen Schritt der Kodierung in seiner Abstraktion zu vollziehen. Wilhelm Flüsser beschreibt in Absolute die darauf folgende rasante Entwicklung der digitalen Revolution als Philosoph. Sie wäre ohne diesen Umschlag vom Analogen hin zum Abstrakten der Kodierungsprozesse nicht denkbar gewesen. Zitat Flüsser in Absolute: Das lineare, prozessuale, historische Denken musste über kurz oder lang dem analytischen, strukturellen, nulldimensionalen Punktdenken der Codes zum Opfer werden. Er begründet die Abkehr vom analogen, historischen Bewusstsein folgendermaßen: Der Mensch besitzt die Fähigkeit, Erfahrungen zu erwerben und diese an künftige Generationen weiterzugeben. Er ist ein historisches Wesen. Er kann neue Informationen erzeugen und speichern. Diese seine Fähigkeit widerspricht dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, der besagt, dass die Summe der Informationen in einem geschlossenen System in der Welt ständig abnehme. Geschichte ist demnach antinatürlich. Aber was erscheint mir persönlich als natürlich und was nicht? Es gibt schwarze Löcher im Weltall, das lässt sich mathematisch und physikalisch herleiten. Aber meine persönliche Vorstellung versagt da. Ebenso kann ich Einsteins gekrümmten Raum, der wissenschaftlich nachzuweisen ist, beim besten Willen nicht in meiner Einbildung realisieren. Ich muss also feststellen, dass es zwischen abstrakter Wissenschaftlichkeit und analog direkter Empfindung und Vorstellung eine Unvereinbarkeit gibt, die ich für mich nicht auflösen kann. Dadurch entsteht eine erhebliche Verunsicherung. Ich muss erkennen und aushalten, dass mein analoges Verstehen nicht ausreicht, um diese wissenschaftliche Erkenntnis für mich konkret zu verifizieren. Das heißt, die alten naiven Vorstellungen der vorkopernikanischen Zeit sind nicht aufrecht zu erhalten, das ist klar. Aber es kann auch nicht sein, dass ich meine persönliche Vorstellungskraft leugnen muss, die mir nun einmal als eine begrenzte vorgegeben ist. Flüsser konstatiert und fordert deshalb, Zitat: Die Technocodes stellen sich vor die Gegenstände, anstatt sie vorzustellen, und verstärken dadurch die Entfremdung. Es gibt keine Parallelen in der Vergangenheit, die uns erlauben, den Gebrauch der Technocodes zu erlernen. Aber wir müssen ihn lernen, sonst sind wir verurteilt, in einer bedeutungslos gewordenen, techno-imaginär kodifizierten Welt ein sinnloses Dasein zu fristen. Flüsser hat natürlich recht auf der einen Seite, aber irrt auf der anderen. Die Technocodes lassen sich nicht von jedem lernen, der an digitaler Kultur teilhaben will. Der Umgang mit ihnen bleibt de facto denjenigen vorbehalten, die in der Lage sind, die Programmiersprachen zu entschlüsseln, zu verstehen und mit ihnen umzugehen. Denn aufgrund ihrer Abstraktheit ist die konkrete Erfahrung ihrer Bedeutung für den durchschnittlichen User nicht möglich. Allerdings konnte Flüsser 2003 noch nicht absehen, in welcher Weise es gelingen würde, die Abstraktheit der Codes zu überlisten und damit kulturell einzubinden. Er konnte nicht voraussehen, dass durch die Bildlichkeit der Windows-Programme und durchschlagend dann durch die Apps eine analoge Darstellung möglich sein würde. Gates und Steve Jobs war nämlich klar geworden, dass es auf die sogenannte Usability ankäme. Und die verlangte die Imagination des Analogen, die analoge Täuschung. Nur mit Rücksicht auf das analoge Verständnis des durchschnittlichen Nutzers ließen sich die digitalen Geräte, die Computer, Tablets und Smartphones gewinnbringend und mit Erfolg verkaufen. Steve Jobs speziell dachte vom analogen Design her. Er erfand die einfache und international verständliche bildliche Darstellung der Apps auf den Bildschirmen. Dies alles im Anschein der Analogität. Denn nur so, mit dieser Kostümierung, konnte es möglich sein, ohne Kenntnis der zugrunde liegenden Programmierung die Informationen der Codes zu nutzen. Auch dass Roboter in quasi menschlicher Nachbildung ihre Arbeiten vornehmen, gehört in die Kategorie der analogen Umformung des Digitalen. Das mag amüsieren und verwirren, aber es erleichtert den Umgang mit diesen Apparaten. Der Nutzer kann sich an die Kostümierung gewöhnen, nimmt die digitalen Programme in ihrer Scheinhaftigkeit schließlich gar nicht mehr wahr und baut den analogen Umgang mit ihnen in seinen Alltag ein. Ohne diese Geräte, das gilt inzwischen weltweit, ist unsere Kultur 2022 nicht mehr denkbar. Geladen von Solarmodulen verkauft selbst die afrikanische Bäuerin inzwischen über ihr Smartphone ihre Früchte und tätigt ihre Banngeschäfte. Von Codes hat sie keine Ahnung, die braucht sie auch nicht zu haben. Dass die Daten der Nutzer von denjenigen erfasst und gespeichert werden können, die sie programmierten, gehört gleichfalls zur neuen Wirklichkeit, die eine digitale Revolution geschaffen hat. Denn es bedeutet, dass diejenigen, die diese Tools wirklich kennen und für die damit ihre Abstraktheit nichts Fremdes ist, ihr Wissen als Vorteil nützen können. Es ist ein Herrschaftswissen, das ihnen einen absoluten Vorsprung verschafft. Nutzen lässt sich dieser Vorsprung vor allem auch deshalb, weil mit dem zielgenauen Zugriff der Algorithmen Werbung für Produkte jetzt effektiver als jemals betrieben werden kann. Eine Möglichkeit, die mit großem Erfolg von der Wirtschaft und dem Handel in Anspruch genommen wird. Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass dies dann die eigentliche gesellschaftliche Umwälzung ist, die mit der Boolschen Formel angestoßen wurde und die unglaublich schnell in wenigen Jahrzehnten um sich griff, um die gesellschaftliche Wirklichkeit weltweit zu verändern. Halten wir aber fest, die Abstraktheit der Codes bleibt abstrakt. Die Konkretion des Umgangs mit den in den Medien erreichbaren Codierung ist nichts anderes als eine Täuschung, die sich wie ein Schleier über die Technik legt. Die Apps geben analogen Umgang vor, aber sie sind es nicht. Sie bewahren für die meisten im analogen Alltag ein nicht einschaubares, unbegriffenes Geheimnis unter der ästhetisch eingerichteten Bildoberfläche. Mit diesem Betrug, wenn man so will, gehen alle Konsumenten global zurzeit täglich um. Der Zwiespalt zwischen sinnlich konkreter Erfahrung und dem abstrakten Hintergrund der Apps auf den Bildschirmen der Computer durch eine simple, konkrete Bildlichkeit prägt unser Leben und damit unsere gesamte Kultur. Die Kultur des Handels und Verkaufs, zum Beispiel Amazon, der Musik, Apple Music, Streamingdienste, Spotify, der Videos, YouTube, TikTok und der Kommunikation, Meta, Instagram, WhatsApp und so weiter. Als am 30.07.2020 die IT-Geos Tim Cook von Apple, Sundar Pichai von Google, Mark Zuckerberg von Facebook und Jeff Bezos von Amazon von den Senatoren des amerikanischen Kongresses zum Rapport zitiert wurden, war das eine merkwürdige Veranstaltung. Ihre Firmen waren damals von studentischen, sehr jungen Programmierern gegründet worden. Doch keiner der jugendlichen Gründer konnte damals ahnen, welche Folgen das, was sie mit ihren Programmen in die Welt setzten, haben würde. Sie hatten vor allem ihre immense Wirtschaftsmacht und damit auch ihre politische Bedeutung als Multimilliardäre nicht vorausgesehen. Bezos revolutionierte den Warenverkauf, Zuckerberg die Kommunikation, Pichai mit den Google-Suchmaschinen den Zugang zu Informationen. Aber alle, das wurde bei dieser Konsultation deutlich, fühlten sich unschuldig gegenüber den Vorwürfen und Verdächtigungen, die ihnen von den US-Senatoren entgegenkamen. Sie hatten doch eigentlich nur, ja was, mit Codes operiert, Programme entworfen oder nur gespielt? Die Neuschöpfung einer digitalen Weltkultur jedenfalls war nicht ihre Absicht. Das hatten sie nicht vorausgesehen. Sie wollten sich dafür dann auch nicht verantwortlich fühlen. Aber waren sie es nicht doch? Aufgrund der immensen Anhäufung ihres Kapitals und ihrer damit wirtschaftlichen Bedeutung waren sie von der amerikanischen Regierung nach Washington gebeten worden. Aber ihre politische und kulturelle Bedeutung begriffen die GOs erst nachträglich. Sie hatten so ungefähr den Status von Zauberlehrlingen, denen nicht von vornherein klar war, was sie da eigentlich in Gang gesetzt hatten mit dem Zauber der digitalen Codes. Dagegen schienen ihnen gegenüber erkennbar deutlich die Regierungsvertreter während der Videoschalte auf CNN hilflos zu sein. Für die Senatoren des Kongresses mit ihren verhältnismäßig kleinen Gehältern und ihrem begrenzten technischen Wissen waren die Großen der IT-Branche nicht wirklich erreichbar. Man konnte an das Gedicht »Der Zauberlehrling« denken. »Ach, da kommt der Meister. Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister werd ich nun nicht los.« In die Ecke, Besen, seid's gewesen, denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke erst hervor der alte Meister. So heißt es bei Wolfgang von Goethe. Nur einen Meister gab es bei diesem Auftritt nicht. Auch die Regierungen weltweit können sich nicht als Meister fühlen, besonders nicht die demokratischen. Die neuen Medien wurden von ihnen bisher nicht wirklich und wirkungsvoll begrenzt. Wer kann die GOs zwingen? Aber auch der Marktmacht von Amazon wurde bisher nicht effizient begegnet. Dagegen hatte es den Anschein, dass allen Beteiligten bei dieser Anhörung nur begrenzt bewusst war, dass hier die Agenten einer neuen Weltkultur auf der Bank saßen. Denn klar ging es nicht nur um die Macht des Geldes und die Aktienfonds der Börsen, sondern auch um ihren immensen kulturellen und damit politischen Einfluss. Mit den Algorithmen hatten die DOs ihre Kunden in der Hand. Denn diese ihre Kunden waren darauf angewiesen, ihnen und der analogen Täuschung der Webseiten und der Bildgebung der Apps zu vertrauen. Nur so konnten sie die Vorteile der Digitalität für sich in Anspruch nehmen. Und dies von der Bezahl-App bis zur schnellen Lieferung von Waren, vom Zugang zu Informationen bis zu weltweiten Kontakten und Telefonaten. Flüsse hatte diese Entwicklung nicht voraussehen und so wenig wie die GOs einschätzen können. Eins aber sah er richtig, Zitat: Tatsächlich kann es Geschichtlichkeit, eine Kontinuität der Weitergabe von Erfahrungen in dieser digitalen Kultur mit den in Codes grundierten Medien so nicht mehr geben. Die analoge Bewegung von A nach B ist aufgehoben. Das bereits vorhandene kann im Umgang mit den Computern, auch wenn sie die Programme in analog erschienenen Bildern darstellen, nicht als bewährtes behalten werden. Die Updates der Programme sind nicht nur möglich, sondern notwendig. Ihre ständige Weiterentwicklung ist systembedingt. Das Gedächtnis wiederum ist nicht mehr das des Einzelnen. Ein Auswendiglernen ist unnötig. Jederzeit sind alle Fakten abrufbar, wenn die richtigen Kanäle angezapft werden. Das Computergedächtnis ist in jedem Fall überlegen. Der Brockhaus bestenfalls noch eine Antiquität, die das Regal belastet. Die von Supercomputern und ihrer KI betriebenen Möglichkeiten, die besten Schachspieler oder Go-Spieler der Welt zu besiegen, sind legendär. Offen ist, was diese Computer noch alles lernen können, welche Fähigkeit ihnen mit Deep Learning erwachsen. Damit auch aber ist ein gesellschaftlicher bzw. institutionell festgelegter Bildungskanon obsolet. Vorrangig muss den Lernenden vermittelt werden, die unabsehbar vielfältigen Informationen zu ordnen und zu werten. Was übrigens auch bedeutet, dass das alte Schulsystem für das 21. Jahrhundert nicht mehr taugt. Es muss grundsätzlich reformiert werden. Und dies umso mehr, als für die heutigen Jugendlichen die KI die Zukunft bestimmen wird. Ebenso verändert hat sich auch das Übersetzen von Texten und Nachrichten. Übersetzungs-Apps sind auf jedem Mobiltelefon verfügbar. Texte können spontan in jede Sprache übersetzt werden. Dennoch, dass die technischen Prozesse der Codierung, das Verständnis und die Beherrschung der Codiersprachen den durchschnittlichen User nicht zugänglich ist, ist eine Tatsache, die gerade auch im Hinblick auf eine digitale Kultur nicht abgestritten werden kann. Auch gilt, unmittelbare, konkrete und natürliche Erfahrungen können digital nicht ersetzt und kompensiert werden. Sie können nur analog gemacht werden und müssen analog bleiben. Dennoch verbietet sich ein regressives Zurück. Ein rein analog orientiertes Kultur-, Kunst- und Geschichtsverständnis, wie es noch im 20. Jahrhundert prägend war, kann nur ins Museale verbannt bleiben. Denn die Veränderung der Gesellschaft, die sich im von Digitalität beherrschten Alltag bereits vollzogen hat, lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Die Gefahr eines Spaltungsprozesses allerdings, der hier entstehen könnte, ist nicht zu leugnen. Denn sonderte sich eine analog fixierte Kultur gesellschaftlich von der ab, die digitales Denken kulturell prozessiert, entstünden zwei Kulturen, die sich als unvereinbar begreifen müssten. Ansätze für einen solchen Spaltungsprozess gibt es durchaus. Sie spiegeln sich in vielen gesellschaftlichen Diskussionen wider. Überall da, wo auf Analogität beharrlich bestanden wird, wo Digitalität nicht akzeptiert und obsessiv dem Digitalen widersprochen wird, führt das zu Aggressionen. Digitalität erscheint hier unheimlich und verdächtig. Es entsteht Angst und Abwehr. Die Frage ist, ob es möglich ist, diesem Konflikt aus dem Weg zu gehen, indem man sich damit abfindet, dass es zwei Kulturen gibt. Eine analoge Kultur, die das traditionelle Kulturerbe fortsetzt, und eine digitale, die aufgrund der neuen Möglichkeiten Neues entwickelt und sich als Avantgarde versteht. Ist dieser kulturelle Gap einfach als gegeben hinzunehmen, auszuhalten oder auszusitzen? Und darüber hinaus geht es darum, sich für eine der Kulturen zu entscheiden und die andere abzulehnen? Noch ist es durchaus nicht so, dass das Alte dem Neuen Platz gemacht hat. Im Gegenteil, es erscheint sogar umgekehrt eher so, dass analoge Produktionen und Präsentationen die Kulturszene beherrschen und der größte Teil des Kunst-, Literatur- und Musikbetriebes bis heute analog agiert. Das Kulturerbe, das aufgehoben und sorgfältig gepflegt wird als Gedächtnis der Menschheit, ist zwar selbstverständlich analog. Auf einem anderen Blatt steht, dass inzwischen Museen ihre Bestände digital katalogisieren, um sie den Nutzern leichter zugänglich zu machen. Der Konzertbetrieb und das Orchester mit seinen Instrumenten wie Geige, Orgel, Flöte bleibt selbstverständlich durchwegs analog. Das gleiche gilt für die Oper, für die die Kommunen erhebliche Summen auszugeben gewohnt sind. Ebenso ist die Szene der Malerei und der Bildhauer weitgehend analog orientiert. Steine zu meißeln oder mit dem Pinsel auf Leinwände zu malen, ist eben eine haptische, analoge Art der Produktion. Allerdings müssen Maler genauso wie Bildhauer akzeptieren, dass sie für den privaten Gebrauch arbeiten, sofern sie ihre Werke nicht in Ausstellungen präsentieren können. Und ja, die besten Werke werden von den Reichen gerne als Anlage gekauft und verschwinden sehr häufig in den Safes der Banken. Und selbstverständlich arbeiten die Theater durchwegs analog. Denn für das Theater ist der konkrete Event, sind die unmittelbaren Reaktionen des Publikums essentiell. Auch beim Literaturbetrieb mit den auf Papier gedruckten Texten ist zu konstatieren, dass er bis jetzt weitgehend analog organisiert ist. Nur zögernd nehmen die Verlage die digitale Umwälzung wahr. Das heißt im Ganzen: In der aktuellen Kulturszene sind bis heute, besonders in Deutschland, meist analoge Strukturen vorherrschend. Das kann nicht geleugnet werden. Dabei ist auch klar, dass dieser analoge Kulturbetrieb vor allem von den älteren, meist bürgerlichen Nutzern bedient wird. Sie stehen den digitalen Neuerungen sowieso eher skeptisch gegenüber. Eine digital orientierte Kultur allerdings als Jugendkultur einzuordnen, ist vom Standpunkt eines progressiven, an Digitalität geschulten Denkens fahrlässig. Denn dass die digitalen kulturellen Entwicklungen allgemein im Vormarsch und zunehmend bestimmt sind, kann nicht geleugnet werden. Die Streamingdienste von Spotify bei Apple Music und Amazon Music beherrschen den Zugriff und den Verkauf von Musik. Die Videoportale YouTube und TikTok bestimmen die Kultur der Bildgestaltung und nicht zuletzt spielen die E-Books für die Verlagskultur der digitalen Plattformen eine bedeutende Rolle. Dabei ist anzumerken, dass die Protagonisten der digitalen Kultur keineswegs die analoge Kultur ignorieren, dass sie weniger den Dissens zur analogen Kultur suchen, sondern im Gegenteil sich an diese anlehnen und sie produktiv verarbeiten. Erkannt wird, dass es darauf ankommt, die Qualitäten des Analogen zu bewahren und sie zugleich dem digitalen Prozess zuzuführen. Dass es Sinn macht, diesen digital mit analogen Qualitäten zu steuern. Bilder und Filme können inzwischen mit den entsprechenden Apps manuell so bearbeitet werden, dass sich elektronische und analoge Bildgebung miteinander vermischen. Ebenso wird immer mehr deutlich, dass Musik, die sich auf ihre elektronische Produzierbarkeit allein verlässt, sich in Gefahr begibt zu verarmen. Nicht von ungefähr blenden die heute führenden Komponisten wie zum Beispiel Ricardo Villalobos in ihre elektronischen Takes analoge Elemente ein. Integrieren sie oder arbeiten sie elektronisch um. Auch wird die gedruckte Erzählung und der traditionelle Roman in seiner gesellschaftlichen Bedeutung abgelöst von der gestreamten Serie. Sie steht in ihren avancierten Ausgaben, was Komplexität und Differenziertheit betrifft, dem alten analogen Format in nichts nach. Viele Serien, und da sind besonders die koreanischen zu nennen, haben die kreativen Möglichkeiten der Mischung von analogen und digitalen für sich entdeckt. Eine Serie wie Vincenzo von Kim Hee-won steht in seiner gesellschaftlichen und inhaltlichen Tragweite, einem Roman wie Dostojewskis Schuld und Sühne in nichts nach, transportiert aber diese Problematik inhaltlich und formal in eine von Digitalität bestimmte Moderne. Gerade die Filmserie kann beweisen, dass ein ästhetisches Ganzes entsteht, in dem Analoges und Digitales zusammenfindet, dass es möglich ist, den Gap zwischen Analog und Digital kreativ zu nutzen. Neben der Serie, die erzählerisch vorgeht, ist dies in einem ganz anderen Genre, dem der Dichtung oder Poetry, das digitale Format des Cross-Media-Books dazu in der Lage, ein solches komplexes Ganzes herzustellen. Zwar werden die Texte kombiniert mit Bildern und Musik nicht wie in der Serie ausgebreitet. Hier geht es um Dichtung im Sinne von Verdichtung, um Reduktion der Texte zu Zauberworten. Durch das Ineinandergreifen des Textes und der Textinterpretation des Sprechers, der hinzugefügten Musik und der Bilder der Videos, wird eine Intensivierung des ästhetischen Ausdrucks erreicht. Eine solche Präsentation von Texten kann die Komplexität zurückgewinnen, die Poesie einmal vor dem Buchdruck hatte, vor der Gutenberg-Ära. Ähnlich wie in den alten Kulturen wird so ein poetisches, musikalisches und bildhaftes Ganzes in einem digitalen Prozess verarbeitet, der ganz neu und zugleich auch ganz alt ist, der die Qualitäten des Alten im 21. Jahrhundert formuliert, indem er sie bewahrt und zugleich neu gestaltet. Dass das Alte dem Neuen nicht gleich ist, versteht sich von selbst. Aber das Neue muss dem Alten nicht nachstehen, im Gegenteil. Es kann nur so in der Gegenwart wirksam werden. Das heißt auch, es kommt bei dieser Dichtung darauf an, die Qualitäten des Analogen zu bewahren und sie zugleich dem digitalen Prozess zuzuführen. Dabei kann die Bodenhaftigkeit in der analog-sinnlichen Erfahrung gewahrt bleiben. Sie muss nicht einer Nutzung der digitalen Möglichkeiten widersprechen. Der Gegensatz zwischen analoger und digitaler Gestaltung lässt sich produktiv nutzen, indem das eine das andere ergänzt. Damit wird vermieden, dass diesem Gegensatz innewohnende Dynamik in einer Sackgasse verkümmert. Es entsteht eine neue ästhetische und damit kulturelle Vielfalt und Wirksamkeit.